my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest. Am Mikrofon sind Frauke Keil und Melissa Eckstein. Im ersten Beitrag geht es um die Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamten. Der zweite Beitrag handelt vom Jubiläum von Gerhards Marionetten. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. Die Grippewelle hat Baden-Württemberg erreicht. Dies meldete das Landesgesundheitsamt im Regierungspräsidium Stuttgart in dieser Woche. Das Besondere an der Grippewelle, mehrere Influenzaviren kursieren derzeit gleichzeitig. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, weisen die Labore derzeit immer häufiger Grippeviren aus. In den letzten Tagen habe sich der Trend nochmals beschleunigt. Bereits über 60 Grippepatienten mussten ins Krankenhaus. 10 erkranken an Lungenentzündung. Zu Todesfällen ist es bislang aber noch nicht gekommen. Betroffen sind alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg, teilte das Landesgesundheitsamt weiter mit. Es rechnet für die nächsten Wochen mit einer weiteren Zunahme der Erkrankungen. Das Gesundheitsamt rät, bei Grippesymptomen sofort zum Arzt zu gehen. Eine Grippe tritt meist ganz plötzlich auf. Die Patienten haben schnell hohes Fieber, Husten, Kopf- und Gliederschmerzen. Das Gesundheitsamt rät weiter, sich häufig die Hände zu waschen. Eine gute Handhygiene und Niesen in die Ellenbeuge wirkten der Ausbreitung der Erreger entgegen.
Stuttgart. Gut 2,4 Millionen Menschen gingen im vergangenen Jahr in die Wilhelma. Damit verzeichnet der Stuttgarter Zoo das zweitbeste Besucherergebnis seit seiner Gründung. Den absoluten Besucherrekord verzeichnete die Wilhelma im Jahr 2008. Damals lockte das Eisbärbaby Wilbär 12.000 Besucher mehr an als im vergangenen Jahr. In den vergangenen 9 Jahren zählte die Wilhelma immer mehr als 2 Millionen Besucher. Das war zuvor nur einmal der Fall, und zwar im Jahr 2000. Der Park ist jeden Tag geöffnet, mit großer Bandbreite, was die Besucherzahlen betrifft. An trüben Januartagen zählt die Wilhelma nur wenige 100 Besucher. Dafür können sich an den Osterfeiertagen bis zu 30.000 Besucher drängeln. Zum Publikumsliebling wurde in diesem Jahr das Nashornbaby Savita, teilte die Wilhelma mit. Es kam im Oktober zur Welt, nach einer 6-jährigen Babypause bei den Panzernashörnern.
Ludwigsburg. Die IG Metall Baden-Württemberg lehnte das Angebot der Arbeitgeber in dieser Woche ab. Nun gehen die Verhandlungen in die dritte Runde. Die nächsten Verhandlungen zwischen Industriegewerkschaft Metall und den Arbeitgebern sind für den 11. Februar geplant. Im Vorfeld der zweiten Verhandlungsrunde in Ludwigsburg hatten rund 5.000 Gewerkschafter demonstriert. Sie trafen sich zu einem Protestzug und einer Kundgebung. Auch zur kommenden dritten Verhandlungsrunde werde es Proteste geben, teilte die Gewerkschaft mit. Die IG Metall fordert in der aktuellen Runde 5,5% mehr Lohn. Die Arbeitgeber boten im Gegenzug 2,2%. Zudem haben die Arbeitgeber erstmals entgegenkommen bei einer Altersteilzeit für besonders Belastete signalisiert. Dies sei zwar ein Anfang, teilte die Gewerkschaft mit, dennoch werde das der guten konjunkturellen Situation nicht gerecht.
Stuttgart. Am heutigen Sonntag haben die evangelischen Kirchengemeinden sozusagen den Kirchentag geprobt. Der 1. Februar war als Kirchentagssonntag ausgerufen worden. In Gottesdiensten sollten sich die Gemeinden auf den diesjährigen evangelischen Kirchentag einstimmen. Er wird im Juni in Stuttgart gefeiert. In vielen Kirchengemeinden der Landeskirche gab es deshalb heute spezielle Gottesdienste. In der Stuttgarter Stiftskirche war ein besonderer Gast angekündigt, und zwar Kirchentagspräsident Professor Dr. Andreas Barner, der über das Kirchentagsmotto predigen sollte. Auch musikalisch machte sich der Kirchentag in der Stiftskirche bemerkbar. Die Gemeinde lernte 2 Lieder aus dem Liederheft des Kirchentages. Auch in der Heilbronner Kilianskirche war prominenter Besuch angekündigt, und zwar Dr. Ellen Überscher. Sie ist die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, die auch predigen soll. Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Bachchor der Kilianskirche und vom Vokalensemble Heilbronn begleitet.
Stuttgart. Die Region Stuttgart will sich am Stuttgarter Flughafen... Stuttgart. Die Region Stuttgart will am Stuttgarter Flughafen für sich werben. Deshalb beteiligt sich der Regionalverband an dem neuen E-Punkt finanziell, und zwar mit 100.000 Euro. Dies teilte der Regionalverband in dieser Woche mit. Die touristische Anlaufstelle ist im Terminal 3 am Abgang zur S-Bahn untergebracht. Sie ist mittlerweile in die Jahre gekommen und soll grundlegend überarbeitet werden. In Anlehnung an den E-Punkt in der Königstraße soll ein Schaufenster entstehen, das auf Touchscreens Lust auf die Region und auf Baden-Württemberg macht. Die Touristeninformation am Flughafen war 2004 auf Initiative des Verbands Region Stuttgart entstanden. Auch damals hatte sich der Verband einmalig mit 100.000 Euro beteiligt.
Eindeutig ist das Urteil des CDU-Landtagsabgeordneten Helmut Rück aus Crailsheim. Die Kennzeichnungspflicht ist unnötig und belastet dort, wo sie eingeführt wurde, sogar Polizeibeamte. Im Falle eines Wahlsieges bei der nächsten Landtagswahl in Baden-Württemberg würde es die CDU wieder abschaffen, sollte die Kennzeichnungspflicht vorher noch eingeführt werden, bekannte Rück im Gespräch mit Ralf Snorawa für Focus Südwest.
Wie steht die CDU zur anonymisierten Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte, Herr Rück?
Nach meiner Überzeugung, und ich glaube, das ist auch die Überzeugung der CDU, gibt es keine sachliche Begründung für eine Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamten.
Jetzt hat Ihr Landtagskollege Uli Skerl gemeint, aber in Hessen würde die CDU das doch befürworten.
Ich schätze den Uli Skerl persönlich sehr, aber da liegt er vermutlich falsch. Ich weiß auch nicht, wieso das in Hessen gemacht wurde. Vermutlich war das eine Forderung der Grünen gewesen und man ist vermutlich drauf eingegangen. Ich halte es für uns hier in Baden-Württemberg für unnötig.
Michael Haug, der stellvertretende Landesvorsitzende der Jungen Polizei in der Deutschen Polizeigewerkschaft, meinte, die CDU würde es abschaffen. Da spekuliert man offensichtlich bei der Polizeigewerkschaft auf die Zeit und die Landtagswahl. Ist es so, dass bei der CDU, sollte sie an die Regierung kommen, im Jahr 2016, dass dann tatsächlich diese Kennzeichnungspflicht vom Tisch ist?
Es spekulieren gerade viele auf die Zeit nach der Landtagswahl, nicht nur die Polizeigewerkschaft, das spricht auch Bände. Ich glaube nicht, dass vor 2016 diese Kennzeichnungspflicht eingeführt wird. Der Innenminister wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Ich höre auch aus der SPD-Fraktion Widerstand dagegen. Wenn sie aber eingeführt wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einer der Programmpunkte der CDU sein könnte, die wir in den ersten Tagen nach der Landtagswahl rückgängig machen.
Wobei natürlich sich die Frage danach stellt, wer wird Koalitionspartner der CDU dann sein? Ne?
Das ist Frage des Koalitionspartners, da haben Sie recht. Mal setzen sich die einen durch, mal setzen sich die anderen durch. In Hessen haben sich die Grünen wohl durchgesetzt. In Baden-Württemberg bin ich der festen Auffassung, dass das Bestandteil unserer Politik sein wird, das wieder abzuschaffen, wenn es denn möglich ist.
Sehen Sie da aber keine Vorteile darin, dass den Bürgern die Möglichkeit geboten wird? Offensichtlich ist es ja eine Folge von Stuttgart 21, von den Demonstrationen um Stuttgart 21, dass diese Kennzeichnungspflicht, diese anonymisierte, eingeführt werden soll. Und da stehen irgendwelche Ängste in der Polizei dagegen. Sagen Sie dann nicht, ich kann es verstehen?
Mir ist kein Fall bekannt, wo nicht irgendeine Verfehlung geahndet wurde. Von daher ist es meiner Meinung nach unnötig. Im Gegenteil sogar, es belastet unsere Beamten. Ich kenne oder mir wurde von Fällen in Hessen berichtet und anderen, wo Beamte gestalkt wurden, wo Beamte bedroht wurden. Ich glaube, das müssen wir unseren Beamten nicht zumuten.
Trotz der Anonymisierung?
Trotz der Anonymisierung. Es ist ja auch noch nicht heraus, ob es eine anonymisierte Kennzeichnungspflicht gibt oder ein Namensschild. Ich bin gespannt, was die Arbeitsgruppe erarbeiten wird.
Thank you.
Gerhards Marionetten wurde 1925 von Fritz Gerhards in Wuppertal gegründet. Heuer feiert das Puppentheater sein 90-jähriges Bestehen. Bereits seit 1982 ist das Kino im Schafstall in Schwäbisch Hall feste Spiel- und Heimstätte von Gerhards Marionetten geworden. Mit 6 angestellten Mitarbeitern ist es das größte professionelle Puppentheater in Baden-Württemberg. Das Repertoire reicht von Schneewittchen bis Faust. Miro Ruff sprach für Fokus Südwest mit Theaterleiterin Karin Gerhards und ihrem Sohn Nico Gerhards. Ein Gespräch über das Jubiläumsprogramm, die Geschichte des Theaters und was die Zuschauer am Marionettenspiel begeistert.
Das Gerhards Marionettentheater feierte vor kurzem das 90-jährige Bestehen. Wie wurde denn gefeiert?
Ja, wir feiern das ganze Jahr. Wir hatten jetzt die Auftaktveranstaltung am letzten Mittwoch. Das ist als Beginn dieses Festjahres, Jubiläumsjahres. Wir werden in Wackershofen eine Sonderausstellung machen. Die beginnt am 15. März, wo wir Teile aus unserem ganz alten Fundus bis zur Gegenwart zeigen werden. Ein weiterer Höhepunkt wird die Premiere der Wiederaufnahme der Kaiser und die Nachtigall sein. Und zum Jahresende Frau Holle von den Gebrüdern Grimm als Neuinszenierung für unser jüngstes Publikum.
Fritz Gerhards hat ja das Theater vor 90 Jahren gegründet, nicht in Schwäbisch Hall. Wo und wie ist es dann letztendlich in Schwäbisch Hall gelandet?
Also das Theater wurde in Wuppertal gegründet und als der Krieg näher rückte an Wuppertal, hat er versucht, das Theater zu retten und hat eigentlich im letzten Moment es auch noch geschafft, mit einem Teil der Bühne, des Fundus und vor allem mit seiner Familie und allen Mitarbeitern nach Schwäbisch Hall umzuziehen. Warum genau Schwäbisch Hall, wissen wir nicht. Es ist also bekannt oder belegt, dass einige Gegenstände aus dem Theater, eben vor allem Figuren und Requisiten, die waren hier in den Salzbergwerken in der Umgebung eingelagert. Aber warum er dann genau nach Schwäbisch Hall kam, kann ich Ihnen nicht sagen.
Was ist eigentlich das Besondere an Gerhards Marionetten? Ist es richtig, dass das einzigste noch aktive Marionettentheater in Baden-Württemberg ist?
Ah nein, so nicht. Es gibt schon noch mehr Marionettentheater. Es ist eines der größten und ältesten in Baden-Württemberg, das als Berufstheater arbeitet. Es gibt ja gerade in Stuttgart gibt es ja sehr viele einzelne Puppenspieler. Da ist ja diese Studienmöglichkeit an der Hochschule. Und es gibt auch mehrere Theater mit 2, 3 Mitarbeitern, viele Amateurtheater. Also da sind wir nicht die Einzigen. Aber ich glaube, 6 Mitarbeiter hat kein weiteres Theater in Baden-Württemberg, die fest angestellt sind.
Wir haben es ja hier mit einem professionellen Theater zu tun. Wir sitzen ja gerade auch in den Räumlichkeiten. Hinter mir wird gebastelt an neuen Marionetten. Wie viele Mitarbeiter sind denn hier tätig oder was passiert hier?
Der Verein hat insgesamt 6 Mitarbeiter. Davon sind noch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die das Theater zusätzlich unterstützt mit ihrer Tätigkeit hier. Und ja, die Arbeitsbereiche teilen sich unterschiedlich auf. Also wir haben jemanden, der malt, der im Schwerpunkt auch schnitzt und der Gelenke baut oder macht. Und die Spieler selber haben ja 4 Spieler auf der Bühne, die aktiv spielen. Eine 5. Reservespielerin und noch einen, der Licht und Ton macht, was in meinem Fall ich bin.
Was muss denn ein Marionettenspieler können? Wie läuft da die Ausbildung ab oder wie kann man hier mitwirken?
Ja, also es gibt keine direkte Ausbildung. Man kann es natürlich studieren, aber jede Bühne hat seine eigenen Besonderheiten. Wir hier haben spezielle Spielkreuze und unsere Bühnentechnik ist sehr fortgeschritten, was natürlich jemand, der neu dazukommt, erstmal eine Einlernungsphase hat und erstmal über 1, 2 bis 3 Jahre lernen muss, bis er dann aktiv auch seine eigenen Rollen spielen kann und dementsprechend auch bestimmte vorgegebenen Rollen erstmal übernehmen muss. Ja, nebenbei ist noch das handwerkliche Geschick gefragt. Je nachdem, was gebaut werden muss. Wir bauen unsere gesamten Kulissen und alles, was für die Inszenierung benötigt wird. Die Bühnentechnik wird angepasst. Der Lichtton wird selber produziert und oben halt das gesamte Bühnenbild sowie die verschiedenen Marionetten müssen aufeinander abgestimmt werden. Künstlerisch muss man ein bisschen Kreativität mitbringen, ansonsten ja, Spaß an diesem Job haben.
Findet sich denn geeignetes Personal, um so ein Marionettentheater heuer noch aufrechtzuerhalten?
Ja, also wir haben ein sehr gutes Personal jetzt da. Sind immer sehr dankbar, wenn die Leute lange bei uns bleiben, weil, wie gerade schon gesagt, es ist eine längere Einarbeitungsphase. Zum einen im Werkstattbereich und zum anderen auch im Bühnenbereich vor allem. Und wenn neuer Spieler eingelernt werden muss, müssen ja immer alle mit proben. Die Stücke werden ja immer von den 5 Personen aufgeführt. Und einer alleine kann zwar das Marionettenspiel erlernen, beigebracht bekommen, aber muss in jede Inszenierung eingearbeitet werden.
Nun braucht ein Theater natürlich auch Zuschauer. Wie sieht's damit aus? Gibt's die weiterhin nach 90 Jahren im digitalen Zeitalter?
Zum Glück ja. Sonst könnten wir gar nicht mehr existieren. Und letztendlich sind die Zuschauer das, wofür man das macht. Ich meine, das eine ist die eigene Kreativität, die man hier entfalten kann. Aber man bekommt eigentlich die Bestätigung durch die Kinder, durch die Erwachsenen, durch die Zuschauer nach jeder Aufführung. Dafür lohnt es sich, das Ganze zu machen.
Die Zuschauer haben ja die Möglichkeit, nach der Vorführung hinter die Bühne zu kommen. Was sind denn die häufigsten Fragen, was dort gestellt wird?
Ich glaube, das häufigste ist, dass sie meinen, warum sind die Sachen, wenn man es von vorne sieht, im Saal größer als dann hinterher hinter der Bühne in Wirklichkeit? Ob wir das vergrößern oder ob da irgendwelche Spiegel oder Technik dahinter steht, ist aber nicht der Fall. Es ist eine reine optische Täuschung. Wenn ein Spieler direkt auf diese Schaukastenbühne treten würde, neben die Marionetten, dann wäre dieser Effekt, dass es einem größer erscheint, auch sofort weg. Das ist eine Illusion, eine optische Täuschung.
Nun hat Kultur auch alle Theater natürlich immer mit Finanzierung zu tun. Welche Finanzierungsquellen gibt's für Gerhards Marionetten, damit weiter hier Theater gemacht werden kann?
Also wir haben laufende Unterstützungen durch die Stadt Schwäbisch Hall, die uns hier die Räume zur Verfügung stellt. Das ist ein Teil des Zuschusses, aber auch ein Bauzuschuss. Und durch das Land Baden-Württemberg, das uns auch seit 1949 schon unterstützt. Das ist das Regelmäßige und dazu kommen natürlich unsere Spieleinnahmen. Also diese 3 Grundstandbeine haben wir ständig. Wir haben jetzt für das Jubiläumsjahr eine Stiftung, die Baden-Württemberg-Stiftung, die aber nur diese Projekte, die in diesem Jahr geplant sind, unterstützt. Also das ist jetzt für 2014/15, seit es Planung begonnen hat und beschränkt eben auf dieses Projekt. Dann haben wir durch die Stadtwerke Schwäbisch Hall im vergangenen Jahr als Weihnachtsgeschenk, sie geben ja immer an Kultur und soziale Einrichtungen Geld zu Weihnachten, einen Sonderzuschuss bekommen. Also die Landkreis Schwäbisch Hall Stiftung, das haben wir letztes Jahr praktisch schon bekommen für die Premiere Frau Holle. Produktionszeit ist 1,5 Jahre, unterstützt diese Inszenierung. Also wir sind seit 2008 Verein, ist kein Privattheater mehr, vor allem eben mit dem Ziel, auch von Stiftungen oder Sponsoren oder Firmen Geld bekommen zu können. Das ist aber immer in der Regel projektbezogen für einen ganz bestimmten Zweck und muss auch immer erarbeitet werden. Das wechselt von Jahr zu Jahr. Also das sind so die unregelmäßigen Zuschüsse oder Geldgeber. Das Wichtigste ist eben das Publikum natürlich und die städtische und die Landesförderung.
Dann hat es aber vor kurzem auch die Gründung eines Fördervereins gegeben. Wie ist es dazu gekommen oder wie ist die Geschichte hierfür?
Ja, die erste Bürgermeisterin, Frau Bettina Wilhelm, hat einen Freundeskreis ins Leben gerufen, der sich Ende 2013 dann auch nach 3 Treffen gegründet hat. Seitdem unterstützt uns dieser Freundeskreis regelmäßig in Sachen wie Spielplanverteilung, Werbung, Mundpropaganda. Letzten Weihnachtsmarkt waren sie auch auf dem Stand präsent und haben dort Publikum geworben, Gutscheine verkauft und auf das Theater aufmerksam gemacht. Und jetzt im Jubiläumsjahr wird dieser Freundeskreis uns auch aktiv bei unserem Projekt unterstützen. Jetzt gerade bei der Auftaktveranstaltung haben sie das Catering übernommen. Und jetzt auch für die nächsten Premieren ist das Catering geplant und weitere Unterstützung, wenn man irgendwo mal Hilfe braucht. Das ist eine tolle Unterstützung und ja, freuen wir uns sehr drüber.
Nun führen Sie ja das Gerhards Marionetten in ja direkter Familie fort. Was glauben Sie, was hätte Fritz Gerhards vor 90 Jahren gedacht, wenn man heuer das 90-jährige Bestehen feiert und ja bald dann auch, wenn es so weiterläuft, auf die 100 zugeht?
Eine schwere Frage. Ja, ich glaube, er wäre einfach stolz, dass es seine Zielsetzung bis heute noch für das Theater gilt, dass man einfach ja ein Gesamtkunstwerk schafft, auch das, was er damals konzipiert hat, auch noch weiter würdigt und ja auch die nachfolgenden Generationen das forttragen. Wobei es eine kleine Korrektur gibt, es ist kein Privattheater, sondern es ist ein gemeinnütziger Verein, das Theater, und dementsprechend, wir leiten es zwar als Familie, Großteil der Familie Gerhards noch weiter, aber es gibt auch noch andere Vereinsmitglieder, die in dem Gerhards Marionetten Theater e.V. mit tätig sind.
Ja, ich denke, er würde sich freuen, dass einige seiner Figuren aus der Anfangszeit des Theaters immer noch auf der Bühne sind, lebendig gemacht werden und auch, dass es noch ein Publikum gibt für Marionettentheater. Ich denke, das Theater war vielleicht schon vor der Zeit ein wichtigerer Punkt im Leben der Menschen, bevor es Kino, Fernsehen, das alles gab, Internet. Aber wir haben also schon die Erfahrung jetzt gemacht, dass die Menschen es immer noch schätzen. Und ich denke, er würde sich freuen, wenn seine Sachen noch gespielt werden, hoffe ich. Wir haben also Faust und Schneewittchen sind mit die ersten Figuren und die werden auch noch aufgeführt, die Inszenierungen.
Das war Fokus Südwest. Redaktion und Moderation Ute Bartels, Frauke Keil, Ralf Snoraba, Miro Ruff und Melissa Eckstein. Alle Beiträge auch zum Download auf störfunk.de.